Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte euch vom Herzen grüßen, an allen Orten hier vor Ort und an allen Orten zu Hause. Und denke, es ist gut, dass wir aufs Neue uns wieder versammeln dürfen, das Wort Gottes wieder aufschlagen, aufs Neue das Evangelium von Jesus Christus betrachten. Und es ist gut, dass wir heute wieder das Markus-Evangelium aufschlagen können und noch einmal die Verse lesen und uns anschauen, die wir auch schon in der letzten Predigt es getan haben. Wir sind ja nicht komplett durch diese Verse durchgegangen. Markus Kapitel 15 im Markus-Evangelium, die Verse 33 bis 41. Zwei Verse haben wir daraus betrachtet. Heute wollen wir die restlichen uns anschauen, würde aber gerne die nochmal komplett euch vorlesen. Also ab Vers 33 bis Vers 41 im Markus-Evangelium, Kapitel 15. Wir stehen dazu auf. Und dann wollen wir auch gemeinsam für die Predigt beten und bitten. Und in der siebten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis nach unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinabgekommen waren. Jesus Christus, das ist dein Wort. Das ist das Wort des Evangeliums. Hier finden wir die Herrlichkeit deiner Erlösung für uns und wir glauben es. Wir glauben das und wollen dir dafür Danke sagen, was du getan hast. Wir wissen aber, Herr, dass unser Glaube nur Stückwerk ist und dass wir wie durch einen Spiegel hindurch nur undeutlich sehen letztendlich, was alles bedeutet und was es dich gekostet hat, wie tief diese Erlösung eigentlich ging und was das alles ist, was du vollbracht hast. So sind wir auf dich angewiesen, dass du uns immer mehr in diese Erkenntnis reinnimmst, dass du uns mehr und mehr offenbarst von dieser herrlichen Wahrheit. Und ich möchte dich bitten, dass der heutige Gottesdienst mit dazu beiträgt, so wie Lukas uns schon hineingenommen hat, ungebetet hat, dass sie fester werden in dieser Erkenntnis deiner Liebe zu uns. Hey, ich danke dir dafür, dass wir in dieser Gemeinschaft das tun können, dass wir einen gemeinsam kostbaren Glauben haben und dass aus diesem Grund hier zusammen sind, weil wir gemeinsam das glauben und weil wir gemeinsam dich lieben. Herr Jesus, stärke uns auch jetzt in diesem gemeinsamen Betrachten und Lesen deines Wortes. Jesus, in deinem Namen bitte ich das. Amen. Wie in der letzten Predigt ich schon euch hineingenommen habe, verzeiht es mir, wenn ich euch da wieder hineinnehme und kurz abhole und wiederhole, was wir bis dahin angeschaut haben, dann ist es immer noch die gleiche Predigt. Wir haben nur eine kurze Pause gehabt und all die Verse des Markus-Evangeliums zielen auf dieses Ereignis. Das ist wirklich der Höhepunkt der menschlichen Geschichte, der Menschheitsgeschichte und es ist zugleich auch der Tiefpunkt des Leidens und des Leidensweges unseres Jesus Christus. Das ist die schwerste, die dunkelste, die finsterste Stunde Jesu. Das ist die größte Versuchung, die er erlitt, wird uns in diesen Versen beschrieben. Obwohl sie eigentlich so kurz sind und obwohl da eigentlich nicht viel mehr steht als zwischen der sechsten und der neunten Stunde eine Finsternis über das Land kam. und wir nicht viel mehr Information haben, ist das aber das Schlimmste und das Tiefste und das Schrecklichste, was passiert ist. Denn bei all der Beschreibung der Dinge des Leidens Jesu vorher, die ihm widerfahren ist, bei all dem Widerspruch, den er vorher erduldete, da schwieg er und sagte nichts. Aber als das hier passiert, für unseren Augen unsichtbar, für ihn war das absolut sichtbar und klar, was da passiert. Das brachte ihn eben dazu, mindestens zweimal laut zu schreien. Und dieser Aufschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das drückt die Tiefe dieses Leidens Jesu aus. Es drückt den Schmerz Jesu und das drückt vor allem den Widerspruch, den er hier an dieser Stelle so massiv erlebte und erfuhr, dass er nicht mehr schweigen konnte. 3 Stunden lang hat er die größte Versuchung ausgehalten. Hat er 3 Stunden den größten Widerspruch gegen sich ausgehalten. Und worin bestand der größte Widerspruch? Worin bestand die größte Versuchung? Was war das Schlimmste, was er erlebt hatte? Während der Gerechte, Sündlose, vollkommene Sohn Gottes, der den vollkommenen Willen des Vaters getan hatte, solange im Fleisch lebte, jede Versuchung widerstand, während er am Kreuz hing und die Sünder, die jeden Willen des Vaters brachen und diesen Willen nicht taten, und sie da standen und diesen Sohn verhöhnten, diesen Gottessohn verspotteten, Gott lästerten, während das geschah, kam der Vater, den der Sohn so sehr liebte, kam der Vater, auf den der Sohn all seine Hoffnung setzte, kam der Vater, von dem der Sohn sagte, Vater, hilf mir. Er kam, aber er kam nicht, um den Sohn zu retten, er kam nicht, um die Sünder zu bestrafen und ihnen das Maul zu stopfen und die Gerechtigkeit des Sohnes zu offenbaren, um zu beweisen, er ist wirklich Gottes Sohn. Er kam nicht so, er kam, aber er kam im Gericht und er kam nicht im Gericht gegenüber dem Sünder, sondern er kam im Gericht gegenüber seinem Sohn, dem gerechten Sohn. Warum? Weil er die ganze Schuld und weil er die ganze Sünde all der Menschen auf seinen Sohn gelegt hatte. Weil er die Schuld der Seinen auf ihn gelegt hatte. Und so traf ihn, den Gerechten, ein Gericht des Ungerechten. Das ist der Widerspruch, der größte Widerspruch, die Gott verlassen hat. Alle haben ihn verlassen, aber an diesem Punkt hat auch ihn der Vater, den er so sehr liebte, hat ihn verlassen. Und das ist die tiefste, die dunkelste, die härteste Versuchung gewesen, die Jesus je erlebt hat. Als ich nach dieser Predigt kam mein lieber Bruder auf mich zu und sagte, ich habe mir gedacht, du wirst bestimmt Psalm 18 lesen. Und ich habe so bei mir gedacht, wenn ich alle Bibelstellen lesen würde, die ich gerne lesen würde zu diesen, dann würde es noch länger dauern. Aber es hat mich so gefreut, weil mir deutlich geworden ist, was Mündigkeit mittlerweile ist und was Klarheit ist und Kenntnis des Wortes Gottes ist. Man weiß, wo was gesagt wird. Und dann dachte ich, ich will euch diesen Psalm jetzt zumindest einen Ausschnitt davon lesen und euch zeigen, was hier geschieht. Bevor ich euch lese, möchte ich euch das noch kurz daran erinnern, liebe Geschwister. Als Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bedeutet es nicht, dass Gott diesem Ereignis fern blieb, dass er nicht da war, sondern es bedeutet, Gott war da, aber er war eben nicht auf der Seite des Sohnes, sondern auf der Seite der Sünder. Das ist dieser Widerspruch und das ist was Jesus zum Schreien letztendlich bringt. Lasst mich euch ein paar Verse aus Psalm 18 lesen. Ich nehme euch mit hinein, ab Vers 2 vielleicht, und dann wird ihr sehen, was für eine Zuversicht, was für ein Glauben, was für eine Hoffnung und Liebe der Sohn zum Vater hatte. Und dann, was für ein Widerspruch er erlebt, als der Vater kommt. Lass mich das vielleicht in diesem Zusammenhang lesen, ab Vers 2. Und er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg, mein Retter und mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Also einer, der sich völlig auf den Herrn verlässt, alles, einer, der alles vom Herrn erwartet und er weiß, Rettung gibt es nur bei ihm. Das ist die Haltung. Und jetzt Vers 4, gepriesen, ich rufe zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Es umfingen mich, die Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Das ist die Situation, in der sich jetzt er befindet. Vers 5, es umfingen mich Band, Vers 6, Fesseln des Scheols umgaben mich. Ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang in seine Ohren. Also in der Not schreit er und Gott hört es. Und jetzt schaut die Reaktion. Gott hört denjenigen, der ihn liebt, der auf ihn seine Hoffnung setzt, Vers 8. Da wankte und bebte die Erde. Die Grundfeste der Berge erzitterten und wankten, denn er war vom Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühenden Kohlen brannten aus ihm. Er neigte den Himmel und fuhr hernieder. Und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher. Er so schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck rings um sich her, zu seiner Laube wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und Feuerkohlen. Bis dahin mal. Wenn der Herr kommt, als der Herr dieses Gebet erhört und der Herr kommt, schaut mal, wie es beschrieben wird, der Herr kommt. Aber er kommt in Donner, er kommt im Zorn, er kommt im Gericht. Er kommt bezüglich dieser Ungerechtigkeit, er kommt wegen der Sünde, aber er kommt, aber es trifft nicht den Sünder, es trifft seinen Sohn. Und das sind die Verse, die wir in der letzten Predigt mit angeschaut haben, Verse 33 bis 34. In drei wesentlichen Punkten erklärt uns Markus, was der Höhepunkt der Erlösung eigentlich betrifft. Markus fasst in drei Punkten, wesentlichen Punkten, das zusammen, was wir über die Erlösung am Kreuz von Golgatha wissen müssen. Er redet von dem Sohn Gottes. Er stellt uns den Sohn Gottes vor. Erstens, er zeigt uns den Tod des Sohnes Gottes. Letztendlich das vollkommene Opfer und seine Auswirkungen. Das sind die Verse, die ersten Verse. Der zweite Punkt, auf den er uns aufmerksam machen möchte, er zeigt uns das Zeugnis über den Sohn und diese erstaunliche Erkenntnis und Verständnis eines Heiden, der bezeugt wahrhaftig, das ist der Sohn Gottes. Und als drittens sehen wir die Diener des Sohnes Gottes, die in Zweifel und Unverständnis und auf Distanz dastehen und sich das Ganze anschauen und das nicht einordnen können, was da eigentlich passiert. Also in dieser Dreiteilung, beziehungsweise mit diesen drei Schwerpunkten, versucht uns Markus das wichtigste Ereignis vorzustellen. Den Tod des Sohnes Gottes, das Zeugnis über den Sohn Gottes und die Diener des Sohnes Gottes. Wir haben den Tod uns angeschaut, zumindest haben wir die ersten Verse, diese Gottverlassenheit uns angeschaut. Und ich nehme euch da wieder hinein, denn wir sind über den ersten Punkt noch nicht drüber, wir sind mit dem ersten Punkt noch nicht mal fertig. Wir schauen uns jetzt gerade an eben den Sohn Gottes und das vollkommene Opfer, das er dargebracht hat und die Auswirkung von diesem vollkommenen Opfer. Also als der Vater seinen Sohn dahin gibt zum Gericht, als das Opfer für deine und meine Schuld, als das passiert und der Sohn diese drei Stunden dieses Gericht auf sich nimmt, und du wirst vielleicht sagen, nur drei Stunden? Ja? Das waren nur drei Stunden. Hier geht es nicht um die Dauer. Hier geht es um die Intensität. Hier geht es, abgesehen davon, der vollkommene Sohn, der in der Ewigkeit mit Gott war, dann sind drei Stunden Gottverlassenheit die Hölle auf Erden. Das ist die Hölle auf Erden. Es geht nicht, wie lange er das ausgehalten hat, ob es nur drei Stunden oder dann... Es geht darum, was er da erlebt hatte, warum er es erlebt hat. Es spielt keine Rolle, wie lange er das Gericht empfang. Er empfing das Gericht Gottes. Gott hat sich von seinem Sohn distanziert. Das ist die Thematik. Die drei Stunden machen es nur deutlich, dass es eben aus der Hand Gottes ist, weil es eben die Zahl drei ist. Als er in dieser Gottverlassenheit diesen Ausspruch und letztendlich die Bestätigung der Schrift, dass das hier der Wille Gottes geschieht, ausspricht aus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er das sagt und sagt, Eloi, Eloi, dann gibt es Menschen, die um das Kreuz herum standen, die nah genug am Kreuz waren und ihn permanent verhöhnten, die da standen und ihn lästerten. Und als sie das hören, als Jesus diesen Schrei tut, dann heißt das, ich lese euch Vers 35, Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia. Einer aber erfüllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Was passiert hier? Während der Sohn Gottes das Gericht der Spötter auf sich nimmt, stehen die Spötter da und verspotten ihn weiter. Sie hören ihn Eloi, Eloi sagen. Und für sie klingt es wie Eli, Eli. Und sie denken, hey, der ruft ja Eli, beziehungsweise Elia, also Eli für uns, er ruft Elia. Und wie kommen sie auf die Idee, was meinen sie damit? Es ist ein weiterer Beweis ihrer Unkenntnis, ihres Unverständnisses und vor allem ihres Spott und Hohns. In dem Leiden verspotten sie ihm. Jeder Jude, und hier geht es um sie, hier heißt es die Dabeistehenden. Das sind die Spötter, die um ihn da drumherum waren, ob sie zu den Hohepriestern gehörten, ob sie zu den Schriftgelehrten gehörten, ob sie zu dem Volk gehörten, wir wissen es nicht. Aber es waren mindestens die, die so viel Aramäisch verstanden haben und diesen Verhörer hören könnten, von Eloi, Eli zu hören. Und sie hörten und dachten, hey, der ruft ja Eli. Und wie kommen sie darauf, dass Elia dann kommen würde und ihn retten würde? Jeder Jude weiß, dass Elia nicht gestorben ist. Und ich hoffe, wir wissen es auch. Er wurde im dritten Feuerwagen in den Himmel gefahren. Ein gigantisches, herrliches Ereignis. Und so warteten alle darauf letztendlich, nach der Prophezeiung von Maleachi, dass ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wer vorher kommen wird? Elia. Das hat doch Gott verheißen. Und seitdem ist es sehr stark in der jüdischen Tradition mit darin verankert, eben dass bevor Gott kommt und das Gericht ausübt, der Elia vorher kommt. So stark bis in ihrem Passamahlverständnis, in der Passafeier, wir sprachen darüber, dass es einen Becher des Elia gibt und der immer dasteht, immer gefüllt wird und in dieser Erwartung, dass bevor der Messias kommt, Elia vorher kommt und somit eben an diesem Passa auch teilhaben wird. So tief war das Verständnis, das vorher in Elia war. Wir wissen mittlerweile und wir haben es auch wirklich genau angeschaut, dass Jesus bezeugte und lehrte, dass aber der Elia schon gekommen war. Und wer war Elia? Jesus gibt das Zeugnis, sagt, das war Johannes der Täufer. Wenn ihr es glauben wollt, wahrscheinlich, ob ihr es versteht, ist eine andere Sache, aber Elia war da. Johannes der Täufer kam im Geist des Elia, nicht dass Elia wieder kam. Das heißt, in der gleichen Intention, im gleichen Auftrag, im gleichen Geist, in der gleichen Sendung. Gott sendet einen Boten, der das Kommen des Messias vorbereitet. Aber es war nicht Elia, der wieder zurückkam, sondern es war Johannes der Täufer. Aber für sie war das nicht verständlich, sie haben das eben nicht geglaubt, sie haben das eben nicht verstanden. Nochmal, bis heute verstehen das viele nicht und glauben buchstäblich, Elia wird nochmal kommen. So warten sie darauf und da etablierte sich in der Tradition das Verständnis, dass der Elia derjenige ist, der bevor dem Gericht kommt, die Seinen retten wird. So tief war das in ihrer Theologie verankert. Und jetzt, als sie Jesus in diesem Leiden hören, sagen, Eloi, Eloi, hören sie Eli, Eli, und die denken, der ruft Elia, dass er kommt. Der Elia kommt und rettet die Gerechten. Der Elia kommt und rettet Menschen von dem Gericht. Also sagen sie, ja, da gucken wir mal, ob er ein Gerechter ist. Jetzt schauen wir mal, ob Elia vorher kommt. Es ist eine weitere Art und Weise, Jesus zu verspotten. Nicht, als ob sie es geglaubt hätten, dass Elia kommt und jetzt den gerechten Jesus vom Kreuz herabnimmt. Das ist nicht die Intention, sondern die Intention, ihn zu verspotten. Und schaut mal, wie sie das machen. In einer Art und Weise, einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sagte, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Als Jesus in seiner Not, in seinem Todesringen, als Jesus weiß, dass jetzt er sein Leben in den Tod ausschütten wird und eben diesen Ausspruch tätigt und sagt, Eloi, Eloi, und sie das Eli, Eli hören Und jetzt machen sie ein Schauspiel draus. Und sie sagen, lasst uns abwarten und schauen, ob das jetzt wirklich passiert. Und warum, wie machen sie das? Wo ist der Spott? Sie gehen hin und geben ihm was zu trinken. Parallelbericht heißt es, Jesus sagt, mich dürstet. Und das ist so der Anstoß, der Gedanke von dem, der das hier gemacht hat. Das heißt, ihnen ist bewusst, es geht zu Ende. Ihnen ist bewusst, er wird gleich sterben. Und jetzt, was wollen sie? Was will er machen? Er will es verlängern. Er sagt, lasst uns schauen, lasst uns dafür sorgen, dass er noch etwas am Leben bleibt. Und wenn er etwas am Leben bleibt, dann könnte er vielleicht Elia wirklich erkommen. Also geben Sie ihm was zu trinken, damit er Flüssigkeit aufnimmt, damit er nicht verdurstet, beziehungsweise damit er wenigstens ein paar Minuten länger noch am Leben bleibt. Das ist die Aktion, die Sie hier machen. Essig bedeutet, das ist ein saurer Wein. Also Sie gaben jetzt nicht unseren Essig so. Was haben wir für einen Essig? Auf jeden Fall mit Mante schmeckt das gut. Jetzt wisst ihr auch, was ich gerne esse, neben Steaks. Dieser Wein, das war so ein gegärter Wein, das war kein alkoholisierter Wein, sondern so ein saurer Wein. Ein Getränk, den man mit sich genommen hatte. Und einer geht hin und nimmt einen Schwamm mit einem Strauch, aber das ist im Johannesevangelium, darum will ich jetzt da noch nicht speziell drauf eingehen. Auf jeden Fall, was sie hier machen, sie wollen das Leben von Jesus verlängern. Sie wollen ein paar Minuten rauszögern. Und warum? Spott und Hohn, mal schauen, lass uns sein Leben verlängern und gucken, ob wirklich Elia auf ihn hört, ob Elia wirklich kommt. Während Jesus da hängt und das Gericht von ihnen erduldet, verspotten sie ihn auf diese Art und Weise. Sie wollen sein Leben verlängern. Können sie es? Können sie nicht. Schaut mal, was passiert. Nur nebenbei, wenn es heißt, dass sie ihn auf ein Rohr gesteckt haben, ein Schwamm, damals nicht unser künstlicher Schwamm, da gab es natürliche Schwämme aus dem Meer, die man dann genommen hat. Alle, die mal an Urlaubsorten waren, kennen solche Schwämme, die kann man so als Mitbringsel kaufen. Steckte auf ein Rohr, ob das jetzt ein Stab war oder vom Soldaten, oder spielt auch keine Rolle, ein Rohr, ein Stock. Und das bedeutet, dass Jesus erhöht war. Das heißt, damit er was zu trinken bekam, saugte sich dieser Schwamm auf und reichte ihm da mit dem Stock, weil Jesus erhöht war. Er hing am Kreuz, er hing am Holz. Und so nahm Jesus etwas von diesem Schwamm. Er nahm etwas von dieser Flüssigkeit. Im Johannesevangelium wirklich heißt, und als er trank, schrie er nochmal auf. Und als er trank, sagte noch einmal was. Und das gucken wir uns gleich an. Aber Jesus nahm etwas von dieser Flüssigkeit. Und so dachten sie, jetzt verlängern wir sein Leben. Aber wisst ihr, was passiert? Jesus nimmt von dieser Flüssigkeit und stirbt. Es hat nicht sein Leben verlängert. Und wir wissen warum. Weil Jesus nicht am Kreuz wegen der Atemnot oder Durst oder Luftmangel starb, sondern er starb aus einem Grund. Er gab sein Leben hin. Er gab zu dem Zeitpunkt, als er es wollte. Als der Zeitpunkt kam und die Lämmer geschlachtet werden sollten, 15 Uhr, als die neunte Stunde kam, dann wusste Jesus, ich gebe mein Leben hin. Er nahm dieses Wasser, weil es heißt, damit die Schrift erfüllt würde, denn es wurde verheißen, es wurde prophezeit. Aber er nahm das, und das drückt etwas aus. Sie wollten dein Leben verlängern, um ihren Schauspiel, ihre Belustigung zu haben. Aber sie können sein Leben nicht verlängern. Im Gegenteil, da wo sie es verlängern wollten, stirbt er. Er gibt sein Leben hin. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Selbst in seinem Tod ist Jesus souverän. Jesus ist der, der sein Leben für dich und für mich, für die Sünder gibt. Nicht sie nehmen ihm das Leben. Sie können es weder nehmen, sie können es weder verlängern. Wir wissen, dass Jesus dieses Zeugnis im Johannesevangelium abgelegt hat. Niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es hin und ich nehme es wieder. Und das ist, was hier passiert. Sie wollen es verlängern, sie schaffen es nicht. Also, nachdem sie das tun und diesen Spott hier Vollziehen heißt folgendes, Vers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei und verschrie. Das ist der Bericht im Markus-Evangelium vom zweiten Schreien Jesu. Beim ersten Schrei wissen wir, was er gesagt hat. Wir wissen, dass es nicht nur ein Laut war. Das ist kein Schmerz, das ist Schrei von den Nägeln oder von dem Durst oder sonst was. Das ist nicht der Schrei. Das ist der seelische Schrei, den Jesus hier loslässt. Und der heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus stirbt, stirbt er ebenfalls mit einem lauten Schrei. Allein diese Tatsache, dass er mit einem lauten Schrei verschied, macht es deutlich, dass er nicht wegen diesen Symptomen des Kreuzes starb. Nochmal, liebe Geschwister, diejenigen, die am Kreuz sterben, sie ersticken. Sie haben da keine Kraft zum Schreien. Sie haben keine Luft zum Schreien. Wenn Jesus schreit, dann bedeutet das, er ist nicht erstickt. Wisst ihr, wie er starb? Er übergab seinen Geist dem Vater. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ab dem Moment, und dann starb Jesus, indem er sein Leben ausgoss in den Tod. Er gab sein Leben. Das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend für unser Verständnis, das, was da passiert ist. Er hat das freiwillig getan. Selbst getan. Er hat es gemacht. Also, gibt er sein Leben. Aber was ist dieser Schrei? Dieser Schrei ist ebenfalls kein Schmerzensschrei. Das, was er da geschrien hat, er hat da was gesagt. Wenn wir in den parallelen Evangelien, ich sage Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, man kann all die Jesu-Worte zusammenfassen, dann finden wir 7 Worte oder 7 Sätze, die Jesus gesagt hat. Und es ist mit Sicherheit eine gewinnreichendes Studium, wenn man sie mal alles zusammen anschaut. Was hat Jesus eigentlich am Kreuz, was, wem, wann gesagt? Aber das ist nicht, was Markus uns überliefern möchte. Markus legt einen anderen Schwerpunkt und macht uns deutlich, dass Jesus es laut getan hat. Das heißt bewusst, nicht erstickt, sondern er hat sein Leben gegeben. Ich möchte aber euch trotzdem sagen, was hat er da geschrien? Was hat er geschrien? Geht mit mir ins Lukas-Evangelium. Lukas Evangelium 23. Vers 44 und folgende möchte ich euch lesen. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, da sich die Sonne verfinsterte und der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Das ist das eine, was er gesagt hat. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. In welchen Hände übergab er seinen Geist? In die Hände des Vaters. Bis zum letzten Schluss, auf wen hoffte Jesus? Auf wen setzte sein Vertrauen? Wem übergab er sich? Dem Vater. Denn er wusste, er wird ihn herausführen, er wird ihn retten. Auf ihn, er ist seine Burg, er ist sein Heil, er ist sein Horn. Auf ihn setzte, ihn übergebte. Abgesehen davon nochmal, wo ist dein Geist Jesu nach seinem Tod? In der Hölle? Höllenfahrt Jesu? Sein Geist war wo? Beim Vater. Sonst könnte er schwerlich zu dem Räuber am Kreuz mit sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was war gestorben? Was gab Jesus in den Tod? Fleisch. Sein Leib. Denn das Fleisch der Sünde heißt es. Denn er nahm den Fleisch der Sünde und überwand die Sünde. Er überwand die Sünde. Die Sünde des Fleisches. Die Schwachheit des Fleisches. Das Fleisch ist gestorben, das Fleisch ist besiegt und das Fleisch steht wieder auf und empfängt einen neuen Leib. Der Geist Jesu nicht. Hat Jesus eine Sünde? Er nahm es zwar auf sich, aber er war ohne Sünde. Der Leib ist tot gewesen. Der Geist, den Geist übergab er seinem Vater. Das ist das eine. Geht mit mir ins Johannesevangelium, zum nächsten Evangelium. Johannesevangelium, Kapitel 19. Das war noch nicht alles, was Jesus bei diesem letzten Schrei gesagt hatte. Er sagte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann, schaut mal, was er dann sagt. Ich lese nochmal ab Vers 28. Johannes Kapitel 19, Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt werde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig und ein Jusop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und nachdem er das schrie, nachdem er das sagte, nachdem er das bezeugte, dann verschied er. Was schrie Jesus also, nachdem er sprach? Er übergab sich dem Vater und er sagte etwas Grundlegendes, etwas Entscheidendes. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist in der gleichen Art und Weise, der gleiche Ausspruch, den wir in 1. Buch Mose haben, nachdem Gott die Schöpfung gemacht hat. Als die Schöpfung, und es ist vollbracht gewesen, als Gott die ganze Schöpfung gemacht hat, es war vollbracht. Und Gott ruhte von all seinen Werken. Jetzt sind wir nicht bei der Schöpfung, jetzt sind wir bei der Erlösung. Und wisst ihr was, nachdem Jesus das alles getan hat, was er getan hat, die ganzen Verse, die ganzen Kapitel, die ganzen Reden, alles, was Jesus bis dahin getan hat, bis zu dieser Sekunde, bis zu diesem Moment, jetzt sagt er, ich bin fertig. Was ist fertig? Was ist vollbracht? Erlösung. Was ist vollbracht? Das, was der Vater forderte. Das, was nötig war, um deine und meine Erlösung zu schaffen. Was nötig war, die Sünden wegzunehmen. Was nötig war, die Kinder Gottes aus der Welt zu retten. Sie zu heiligen, sie zu reinigen. Alles, was nötig war. Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Es ist fertig. Und dann übergibt er seinen Geist. Es gibt nichts mehr zu tun. Es ist alles getan, Vater, es ist vollbracht. Der Wille des Vaters geschieht. Darum habe ich gesagt, der Tod, oder überschrieben diese Verse mit dem Tod des Sohnes Gottes, ein vollkommenes Opfer. Das Opfer, das Gott verlangte, für deine und meine Schuld, für die Schuld und die Sünde der Spötter, der Höhner, der Lästerer, der Mörder, alles, was notwendig ist, dass Gott diese Menschen nicht richtet, uns nicht richtet, hat Jesus getan. Und jetzt, schaut mal, da er wusste, sagt Johannes, es ist offen, es steht nichts mehr offen. Liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, das fest in euren Herzen zu verankern. Jesus sagte, es ist vollbracht. Wenn Jesus sagt, es ist fertig, warum meinen wir und glauben wir, wir müssen noch etwas dazu beitragen, dass Gott das Opfer annehmen kann, dass Gott uns annehmen kann? Wenn Jesus sagt, es ist fertig, dann haben wir keinen Anlass oder einen Grund zu meinen und zu glauben, nein, aber es fehlt ja noch etwas. Kannst du und können wir etwas Größeres, ein größeres Opfer darbringen wie der Sohn? Glauben wir, wir können ein anderes, größeres Opfer darbringen, das den Vater dazu bewegt, dich und mich zu lieben? Warum verhalten wir uns dann oft so? Warum zweifeln wir an der Tatsache, wenn der Sohn sagt, es ist fertig? Es ist vollbracht. Jesus spricht uns diese herrliche Verheißung zu, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der Wille des Vaters ist erfüllt. Was ist vollbracht? Die Strafe wurde weggenommen. Was ist vollbracht? Für die Schuld ist bezahlt worden. Was ist vollbracht? Er hat jeder Versuchung und jedem Widerspruch widerstanden. Der Satan hat wirklich nichts in ihm. Es ist vollbracht. Das Größte, die größte Versuchung, die größte Not, er hat auf sich genommen. Es ist vollbracht. und darum übergab er seinen Geist seinem Vater. So, bin fertig. Was ist die Folge? Woran können wir erkennen? Woran können wir sehen, dass es wirklich vollbracht ist? Woran können wir sehen, dass dem Vater dieses Opfer wohlgefällig, angenehm und genug ist? Woran können wir sehen? Nicht ohne Grund überliefern die Evangelisten das, was jetzt hier steht. Und ich lese euch das vor. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücken von oben bis nach unten. Warum steht das hier? Genau deswegen. Warum zerriss der Tempel, der Vorhang im Tempel? Wegen dem Erdbeben, oder? Da war so ein starkes Erdbeben. Es war ein starkes Erdbeben. Die Gräber haben sich geöffnet. Das wissen wir aus dem Matthäus-Evangelium. Ich kann mich an so einen Film erinnern. Da war so ein Erdbeben. Alles schüttelte und rüttelte und auf einmal reißt der Vorhang. Ich frage euch andersrum. Wer zerriss den Vorhang im Tempel? Ich bin fest davon überzeugt, Gott kam. Gott kam. Er kam im Gericht. Er tat Dinge, große und gewaltige Dinge. Und wisst ihr, was er unter anderem auch tat? Er zerriss den Vorhang. Ich glaube, dass der Hinweis von oben nach unten genau das sagt. Heißt nicht von unten nach oben, von oben nach unten. Gott zerriss den. Er kam von oben herab und machte so. Und nicht Menschen von unten oder Erdbeben von unten. Das ist kein irdisches Ereignis gewesen, kein irdisches Phänomen oder eine Auswirkung. Es war ein himmlisches, ein geistliches Ereignis. Aber warum zerriss Gott den Vorhang? Von welchem Vorhang ist hier die Rede? Wir wissen das. Es ist der Vorhang im Tempel, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Es ist der Ort, an dem an Yom Kippur, also an dem Versöhnungstag, der Hohepriester das Opferlamm hineinbringt, nicht das Opferlamm, sondern das Blut des Opferlammes hineinbringt und in das Allerheiligste hineingeht, einmal im Jahr und die Bundeslade besprengt, in der unten oder in der Bundeslade die Anforderungen Gottes der Gerechtigkeit im Gesetz liegen. Dann der Gnadenthron drüber steht, die Engel, die Cherubim überschatten. Und da kam der Hohepriester und besprengte diesen Ort mit dem Blut. Warum? Weil von unten diese Gerechtigkeit Gottes schreit und der Anspruch schreit, aber das Brechen des Volkes, der Sünde ist da und es fordert Leben. Es fordert Gerechtigkeit, es fordert Tod und das ist Blut. Und darum muss stellvertretend immer und immer und immer wieder, jedes Jahr muss ein Opferlamm für die Schuld nicht nur des Hohepriesters, sondern des ganzen Volkes dargebracht werden. Und das Jahr für Jahr. Und als um 15 Uhr Jesus sich hingab, als das wahre Opferlamm, wisst ihr, was Gott gesagt hatte? Es ist genug, was brauche ich nicht mehr? Ich brauche diese Opfer nicht mehr. Ich brauche diesen Ort nicht mehr. Und Gott ist hingegangen und hat so gemacht. Er hat den Vorhang zerrissen. Was für ein gewaltiges Ereignis hat hier stattgefunden. Es hat Gott selbst, wisst ihr, was passiert? Gott selbst hat das Ende dem levitischen Opfersystem eingeleitet. Gott selbst hat diese Opfer beendet. Gott selbst hat gesagt, nicht mehr machen. Ich kann mir vorstellen, als die Hohepriester zurückkamen, wie sie sich fühlten. Denn zu diesem Zeitpunkt waren sie am Kreuz. Als Jesus aufschrie, waren sie nicht da. Was für eine Panik. Sie müssten ja, mindestens der Hohepriester musste ja da rein, demnächst, oder? Auf einmal stand alles offen. Wie wild mussten sie genäht haben? Hier, liebe Geschwister, hier heißt nicht, und der Vorhang bekam einen Riss. Den mussten dann, notdürftig haben sie ihn geflickt und haben ihr Opferkulte weiter. Näht mal so einen Vorhang, der da hing zusammen. Es bedeutet, von oben bis nach unten, heißt nicht nur Gott selbst hat gemacht, sondern es heißt, es ist komplett durchgegangen. Der Riss ist komplett durchgegangen. Das ist ein weiterer Hinweis. Das bedeutet, nicht, es braucht oder kann nicht notdürftig repariert werden. Es bedeutet, es ist vorbei. Das ist ein Ende. Ich habe darüber nachgedacht, wie herrlich eigentlich es ist, abgesehen von unserer Schwierigkeit, eine Datierungsfrage zu haben. Ich weiß, wir wissen nicht genau, wann das Jahr Null eigentlich wir haben. Ja? Aber wisst ihr was? Aber rein theoretisch können wir ein Datum haben, an dem wir wissen, an dem Tag um die Stunde hat das Gesetz aufgehört. Du kannst sagen, 33 nach Christus um 15 Uhr Mittag war das Ende des Gesetzes. Du kannst ein Datum festlegen. Denn um 15 Uhr, als Jesus sein Leben als Opferlamm gab, hat Gott den Vorhang zerrissen. Um 15 Uhr war es vorbei. Ab diesem Moment keine Opfer mehr. Es gibt ein Datum dafür. Gott gab ein Datum dafür. Er gab ein Zeichen dafür, dass jeder genau weiß. Ob sie es angenommen? Mit Sicherheit nicht. Wie lange haben sie noch versucht, an diesem Tempel Opfer darzubringen? Weitere 35 Jahre. Was musste Gott dann tun? Er hat nicht nur den Vorhang zerrissen, er hat diesen Ort abgebrochen. Keine Opfer mehr. Und ich persönlich glaube, nicht ohne Grund steht jetzt ein anderes Gebäude drauf, damit sie nicht auf die Idee kommen, da wieder zu opfern. Das Opfer ist vollbracht. Das ist das Fundamentalste, es ist die wichtigste, es ist die größte, es ist die entscheidendste Erkenntnis aus diesem ganzen Abschnitt, aus diesem ganzen Evangelium. Es ist vollbracht. Keine rituelle Handlung mehr, keine Werke mehr, kein aus eigener Kraft versucht, sich seine Gerechtigkeit zu erarbeiten, keine Opfer Gott darbringen in der Hoffnung, Gott wird uns annehmen. Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist die entscheidendste Erkenntnis, die wir für unser Glaubensleben haben und brauchen. Das müssen wir glauben, Jesus glauben. Wenn er sagt, ich habe es getan, habe es für dich vollbracht, dann ist das das, was wir ergreifen, das ist, was wir glauben. Schlag mit mir Römerbrief auf. Römer Kapitel 10. Es gibt keinen, der diese Wahrheit so lehrte wie der Apostel Paulus. Keiner, der dafür so sich engagierte und so klar darüber sprach. Denn er kämpfte seinen Glaubenskampf in dieser Spannung zwischen Juden und Heiden. Und er war permanent damit konfrontiert. Was müssen wir noch tun? Wie viel müssen wir noch vom Gesetz halten? Die ganzen Fragen. Bis heute ist das die Thematik. Auch wir als Christen. Was müssen wir noch als Christen vom Gesetz halten? Was gilt uns noch? Kapitel 10, Vers 4. Denn das Endziel, man kann übersetzen Ende, man kann übersetzen als Erfüllung und man kann es erzielen als das Endziel. Denn das Ende des Gesetzes ist Christus. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das ist es. Das Ende des Gesetzes und damit der Werke und damit der Opfer und damit der Ritualen und damit allen diesen Dingen. Das Ende ist Christus. Warum? Er hat alles erfüllt. Es ist vollbracht. Sogar am Kreuz wiederholt oder sagt er bewusst die Dinge, die in dem Gesetz verankert sind und geschrieben sind, Gesetze und die Propheten, um zu sagen, ich bin da, um all das zu erfüllen. Und es erfüllt sich jetzt bei euch. Es erfüllt sich. Und dann sagt er, es ist getan, es ist vollbracht. Ich habe alles erfüllt. Es ist vollbracht, denn das Ende des Gesetzes ist Christus. Ist 33 nach Christus um 15 Uhr mittags sind all die, die an Jesus glauben, nicht mehr unter dem Gesetz. Schreibt euch das Datum auf. Das ist ein wichtiges Datum. Können wir auch einen Feiertag draus machen? Machen wir einen Vorschlag. Zumindest für uns als Gemeinde. Wäre es wert, das zu feiern? Wäre es wert, Jesus dafür zu loben und zu preisen? Wäre es wert, es nicht zu vergessen, sich immer wieder daran zu erinnern? es ist vollbracht. Jesus starb, wurde das kostbarste Opfer dargebracht. Geht mal mit mir in den Hebräerbrief. Und wiederum, ich werde nicht müde, diese Kapitel euch vorzulesen. Wenn wir davon ausgehen, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, was ja, wovon ja manche ausgehen, ich weiß es nicht. Bin gespannt, wenn ich das erfahre. Dann verstehe ich das aber, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Denn es ist ebenfalls eine wichtige Abhandlung darüber zu sagen, dass das Gesetz uns nicht mehr gilt. Es ist vollbracht. Und Paulus, der Hebräerbriefschreiber, schreibt, und ich lese euch Kapitel 9, Vers 11 zum Beispiel. Lasst mich nur ein paar Verse als Erinnerung anlesen. Vers 11, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht hat, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist doch gewaltig. Es ist so klar. Warum hat der Vater am irdischen Heiligtum den Vorhang zerrissen? Weil Jesus nicht da hineingeht und ein Opfer darbringt. Und weil er nicht das Blut von Stieren und Böcken mitnimmt, sondern weil er in das wahre Heiligtum im Himmel hineingeht. Er übergab dem Vater seinen Geist. Er ist zum Vater gegangen, er ist in den Himmel gegangen. Warum? Ja, um für uns da das ewige Blut und das Heiligtum zu besprengen und somit für uns die ewige Vergebung und zu erwirken. Das ist der Grund, warum er übrigens in den Himmel und nicht in die Hölle musste. Als Jesus starb und das Opfer vollbracht ist, das Ende des irdischen Tempeldienstes. Und ich frage euch nochmal, warum muss man es wieder einführen? Wenn das Himmlische eingeweiht ist, wenn das Himmlische vollkommen vollbracht ist, ein für allemal, warum muss man wieder ein Opfersystem einführen, das immer und immer wieder ein Opfer wieder verlangt? Liebe Geschwister, ich sage euch, wie es ist. Das ist, als ob man Jesus zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal wieder kreuzigen würde. Lies mal mit mir Vers 22 im gleichen Kapitel. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt, nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist nur nötig, dass die Abbilder des Himmlischen hierin durch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Es war notwendig, dass durch irdische Dinge gereinigt werden, durch Tiere. Aber himmlische kann man nicht durch ein Opferlamm. Die himmlischen Dinge kann man nicht durch eine Kuh, durch die rote Kuh. Das kann man nicht reinigen. Du kannst das nicht reinigen. Und darum heißt Vers 24, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachten Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst und jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Das ist der wahre Dienst. Alles andere waren Abbilder, alles andere waren Schatten. Und darum hat Gott gesagt, das war's mit den Schatten und Bildern, sie braucht's nicht mehr. Das ist der Grund, warum er den Vorhang zerriss. Es ist vorbei, Freunde, es ist vorbei. Vorbei mit Schatten und Bildern. Die brauchst auch nicht nochmal wieder einführen. Die brauchen wir nicht noch einmal, um daran zu erinnert werden, dass das wahre Opfer gebracht wurde. Was haben wir bekommen, damit wir immer und immer wieder daran gedenken, dass das wahre Opfer gebracht wurde? Was brauchen wir? Das Abendmahl. Das wird Jesus uns gegeben zum Gedächtnis und nicht ein Tempel, nicht Tiere. Ein Kelch und Brot gab er uns und sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Das ist das Gedächtnismahl und nicht ein dritter Tempel. Ich sage es noch einmal, wenn Gott 33 nach Christus um 15 Uhr mittags dieses System abgeschafft hat, Wer sind wir, dass es wieder aufbauen? Wenn er den Riss geschaffen hat, wer sind wir, die wir wieder zunähen, flicken? Und hinter diesen Dingen, wo Gott sich distanziert hat, von denen Gott sich abgewandt hat, die Gott verworfen hat, irgendwelche Dienste ausüben. Für wen dann? Für Gott? Für Menschen? Für irgendwelche Systeme? Für irgendwelche Überzeugungen und irgendwelchen Glauben? Aber nicht für den himmlischen Vater. Denn das wahre Opferlamm ist im Himmel. Vater sagt, ist genug. Ist genug. Schaut mal Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, oh, Kapitel 10, Vers 10 noch mit, zu herrlich, um das zu überspringen. In diesem Willen, den ich versuche gerade euch zu erklären, in diesem Willen sind wir geheiligt. Nicht in einem anderen, nicht durch die Opfer, nicht durch Gesetze, nicht durch die Werke. In diesem Willen, es ist vollbracht. In diesem Willen sind wir geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer Jesu Christi. Das ist unsere Heiligung, das ist unsere Gerechtigkeit. Ein für allemal gilt, es ist vollbracht. Vers 18. Ich springe nur aus Zeitgründen, nicht weil da nichts Wichtiges dazwischen wäre. Wo aber Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Und ich möchte dich fragen, glaubst du Jesus seinem Zeugnis am Kreuz, wenn er gesagt hat, es ist vollbracht? Glaubst du, dass der Vater dieses Opfer angenommen hat? Braucht es dann noch irgendwelche Opfer? Braucht es irgendwelche tierischen Opfer? Braucht es irgendwelche deine Opfer? Und wenn du überall Nein sagst, glückselig seist du. Es braucht kein Opfer. Du musst nicht opfern von Stiere und Böcke und Lämmer opfern. Du musst auch nichts opfern. Ja, wenn ich stille Zeit mache, wenn ich genug bete, wenn ich diese Sünde nicht tue und lasse, dann, wenn du glaubst, dass dieses Opfer Gott angenehm macht, dann bist du immer noch in einem Opfersystem. Nicht unbedingt jüdischen, aber einen menschlichen, fleischlichen. Es ist vollbracht. Das war der Schrei Jesu. Und er hat es deutlich gemacht. Er hat es laut ausgesprochen. Jeder sollte es hören. Es ist vollbracht. Letzte Stelle gebe ich euch Daniel. Daniel Kapitel 9. Verzeiht es mir, wenn ich sage, eine der missverstandensten Stellen im Alten Testament und eine Stelle, mit der am meisten Unfug getrieben wird, aber eine Stelle, die wie kaum eine andere neben Jesaja 53 von der Herrlichkeit der Erlösung und von der Vollkommenheit des Erlösungswerks Jesus spricht. Ich lese euch Daniel 9, lasst mich die Verse 24 lesen zum Beispiel. Der Engel sagt dem Daniel, Daniel will wissen, was passiert mit uns? Wie sieht das aus mit uns? Wie sieht es aus mit Israel? Wie sieht es aus mit dem Land Israel? Wie sieht es aus mit dem Tempel? Wie sieht es aus mit der kaputten Stadt? Was ist Gott mit uns und mit all diesen Dingen? Und dann kommt der Engel und erklärt Daniel, was damit ist. Und Gott sagt, ich brauche euch noch. Es wird noch eine Zeit geben, eine von mir festgelegte Zeit. Wird in den 70 Jahrwochen genannt. Das heißt, 70 Siebener heißt das. Eine von Gott festgelegte ganze Zeit. Wir müssen da nicht rechnen. Wir müssen nicht sagen, wie viele Jahre es waren. Gott sagt, ich brauche noch diese Stadt. Und der Tempel wird wieder aufgebaut. Und wisst ihr warum? Der Messias wird kommen. Und wenn er kommt, nachdem die Stadt aufgebaut ist, wird sie viel Schwierigkeit erleben. Aber dann wird Messias kommen. Und nachdem er gekommen ist, wird er getötet werden. Und sein Tod wird dein und meine Erlösung werden, eure Erlösung werden. Wird aber der Stadt Vernichtung bringen. Das ist die Prophetie. Das ist genau das passiert. Und ich lese euch ein paar Verse daraus. Vers 24. 70 Wochen, Hebräisch 70 Siebener. Hier steht übrigens nichts von Jahrwochen. 70 Siebener, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Welches Verbrechen? Dein und meins. Das Verbrechen des Volkes. Sünden. Abschluss zu bringen. Und den Sünden ein Ende zu machen. Ist das gut? Ja. Und was noch? Und die Schuld zu sühnen. Ist das gut? Auch gut. Gott sagt, ich habe eine Zeit bestimmt. Und wenn die Zeit rum ist, dann wird das passieren. Die Sünden werden ausgelöscht werden. Die Verbrechen werden ausgelöscht werden. Die Vergebung spricht dazu. Und schaut mal, was er dann sagt, was dann kommt. Und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Eine ewige Gerechtigkeit allein aus Glauben. Das verspricht Gott. Das wird er tun. Und dann heißt es, und die Visionen und die Propheten zu versiegeln. Was bedeutet das? Dann wird sich alles erfüllen, was ich durch die Propheten gesagt habe. Es ist vollbracht. Und was noch? Und das Allerheiligste zu salben. Was? Welches Allerheiligste? Welches Allerheiligste? Im Himmel. Das ist, wenn Jesus Christus mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste hineingeht und für deine und für meine Schuld sein Blut hineinträgt. Darum geht's hier. Das ist das, von was der Prophet redet. Und dann, nach dieser Zeit des Aufbauens der Stadt und der Aufbauung des Tempels, unter schweren Bedrängnissen, wird der Gesalbte kommen, Messias, Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand ist da. Alle haben sich von mir abgewandt. Haben wir uns das nicht angeschaut? Das ist das. Keine Hilfe finden. Wird ausgerottet, wird getötet werden. Der Gesalbte ist der Messias, es ist Christus. Und wisst ihr, was die Folgen sind? Ich überspringe wieder und lese euch Vers 27. Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Haben wir das nicht gelernt? Als Jesus das Abendmahl einsetzte und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, mein Blut für die vielen. Er macht einen Bund stark. Er setzt den neuen Bund ein. Sein Tod, seine Ausrottung, sein Verlassenheit wird einen Bund aufrichten. Und dann heißt es, und um die Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Warum? Warum? Ist uns jetzt klar, oder? Ich werde jetzt mich hüten, euch irgendeine Theorie euch vorzuschlagen oder euch daran zu erinnern, was es nicht bedeutet, damit ihr nicht auf falsche Gedanken kommt oder von der Wahrheit abgelenkt werdet. Ich will einfach, dass ihr die Wahrheit seht. Warum wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen? Weil sie nicht mehr notwendig sind. Warum sind sie nicht notwendig? Er hat durch seine Gottverlassenheit, durch sein Alleinsein, er hat das wahre Opfer gebracht. Er hat es vollbracht. Darum lässt er es aufhören. Es braucht nicht mehr. Warum um die Mitte der Woche und so? Eine andere Frage. Das ist jetzt nicht der Punkt. Könnt ihr aber gerne bei kurz und knapp nachhören. Zurück zum Markus-Evangelium. Vers 37 nochmal. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis nach unten. Das ist der Tod des Sohnes Gottes und das vollkommene Opfer und seine Auswirkung. Das ist, was hier passiert. In ein paar Minuten lasst mich die letzten Verse euch noch kurz zeigen. Die Folge, es gibt eine weitere Folge, eine weitere Auswirkung. Und ich fragte mich, warum wird uns das überliefert? Und mittlerweile ist es mir sehr klar. Welche Auswirkungen hat das, dass das jüdische Opfersystem aufgehört hat? An wen geht das Evangelium jetzt? Wir verstehen das, oder? Verstehen wir, warum jetzt ein römischer Hauptmann hier? Und übrigens, er nicht allein. Liest man die Parallelevangelien, da heißt es, und der Hauptmann und die mit ihm dabei Stehenden sagten, und verherrlichten Gott, Lukas-Evangelium, und priesen Gott für die Gerechtigkeit. Das heißt, es ist nicht nur einer, der sich da am Kreuz bekehrt hat. Es waren die Soldaten, die bewacht haben, die Kleider mit ihm. Sie kamen zur Erkenntnis und zum Glauben. Ab dem Moment, wo der Vorhang zerriss und das jüdische System aufgehört hat zu existieren, wer waren die Ersten, die davon profitiert haben? Heiden. Versteht ihr das? Das ist, was hier uns gezeigt wird. Das ist der Grund, warum Gott in seiner großen Gnade einem Hauptmann und den Soldaten, die vorher noch über ihn lästerten und die Kleider zerteilten, um sich daran zu bereichern, zu dieser Erkenntnis kommen. Gnade pur, oder? Was für ein Wirken des Geistes muss da geschehen sein, dass diese vorher so blind jetzt sehend wurden? Gnade, Gnade, Gnade. Die ersten Heiden kommen zum Glauben unter dem Kreuz. Lest die Parallelen nach und ihr werdet sehen, dass er es nicht nur einer ist. Aber hier wird gesagt, Vers 38 und 39, und als der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, er war dabei. Wer ist dieser Hauptmann? Nun, damit ihr es nicht verwechselt. Ich sage das euch, um ein paar euch Irrtümer auch aus den Filmen euch zu nehmen. Es ist nicht der Hauptmann, der Jesus verhaftet hatte und diese Schar angeführt hat. Das Wort, das hier steht, ist nicht der Hauptmann, also der Oberste über 600.000, sondern hier heißt es, hier geht es um den Zenturium. Das ist ein Befehlshaber über 100. Es ist nicht der gleiche, der Jesus verhaftet hatte und dann rübergebracht. Das ist es nicht. Es ist einer, der beauftragt wurde, Jesus zu kreuzigen und zu bewachen, bis er stirbt. Er hatte keine Ahnung. Er hatte keine Ahnung, wen er da hat. Er hatte keine Ahnung gehabt. Und wisst ihr, weil er keine Ahnung hatte, ist ihm was widerfahren. Barmherzigkeit. Gestern am Seminar haben wir es gelernt. Weil wegen der Unwissenheit ist Barmherzigkeit widerfahren. Vater, vergib ihnen, sagt Jesus, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr, zu wem er das sagte? Für wen bat er das? Für die wissenden Hohepriester, für den wissenden Schriftgelehrten, die ganz genau wussten, für den wissenden Pilatus, der wusste, dass es ein Gerechter? Nein. Er betet für die, und dann heißt es, und sie nagelten ihn oder sie kreuzigten ihn, und er sprach, Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung, warum sie mich hier kreuzigen. Sie sind nur Handlanger. Vergib ihnen. Die Schuld aus Unwissenheit und Unglauben, lehrt schon Mose, wird vergeben durch das Opfer einer Kuh. Wird vergeben. Das ist, was hier passiert. Und die ersten Heiden kommen zum Glauben. Wie herrlich ist das? Sie kommen zum Glauben und kommen zu einem, so einem Bekenntnis, zu so einem gewaltigen Zeugnis. Schaut mal, er sagt, sah, dass er so verschied. Er hat gesehen, auf welche Art und Weise Jesus starb. Das ist es, was Gott gebrauchte, um ihn davon zu überzeugen, diesen Ausspruch zu tätigen und zu sagen, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Die Art und Weise des Leidens und Sterben Jesu ist der Beweis für die Gläubigen, das muss Gott sein. Für die Ungläubigen, das kann Gott nicht sein. Für die Gläubigen, für die Kinder Gottes, denen Gott die Augen auftut, ist das der Beweis. Einer, der den Widerspruch erlitt, alles auf sich nahm und aus Liebe für die starb, das kann nur Gott, das kann kein Mensch. Das ist der Beweis. Gerade, dass Jesus am Kreuz geblieben ist und das alles ertragen hat, ist der Beweis, er ist Gottes Sohn. Und nicht sein Herabsteigen ist der Beweis, dass er Gottes Sohn ist. Er hätte es tun können, tat es aber nicht. Die Klammer, ich weiß nicht, habe ich es euch schon gesagt, aber die ist faszinierend. Wie beginnt Markus Evangelium? Kapitel 1. Dieses ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie endet Markus Evangelium? Wir sind übrigens fast am Ende, gell? Unter dem Kreuz sagte Heide und nicht ein Jude. Sagt ein Heide. Sagt der Zenturio, der Jesus ans Kreuz genagelt hat, das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Das Markus-Evangelium beginnt zu sagen, ich erzähle euch von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und nachdem all das erzählt worden ist, kommt hier der Punkt, jetzt kommt die Bestätigung, wahrhaftig der Sohn Gottes. Das ist die Botschaft. Das ist der rote Faden durch das ganze Markus-Evangelium. Was für ein gewaltiges Zeugnis. Lass mich die letzten Verse noch kurz kommentieren und aus Zeitgründen auch schon schließen. Vers 40 bis 41. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus, des Kleinen und des Joses, Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinabgekommen waren. Also gab es einige, die da bei der Kreuzigung Jesu von seinen Nachfolgern, von Jüngern auch dabei waren. Aber wo standen die? Die standen vom Weiten. Und dieses vom Weiten kennen wir vom Markus-Evangelium. Da gab es einen, der auch Jesus vom Weiten nachfolgte. Und zwar bis in den Hof des Hohepriesters, aber vom Weiten. Und ich sprach darüber, über die Nachfolge auf Abstand. Und was diese Nachfolge auf Abstand bewirkt. Und wisst ihr, was sie bewirkt? Die Gefahr zu scheitern, die Gefahr zu sündigen, vor allem Zweifel. Man ist nicht nah genug. Sie standen da. Wer waren sie? Interessanterweise, wer wird überhaupt erwähnt? Wer wird nicht erwähnt? Die Apostel. Keine Männer. Also wenn ich mein Zeugnis ablegen müsste, wer sind die fleißigsten Hörer des Wortes Gottes? Wer folgt am fleißigsten deinen Reihen? Dann würde ich sagen Frauen. Männer schwierig. Ja, glückselig all ihr Männer, die ihr folgt. Es ist nicht selbstverständlich. Ich habe eine Theorie, aber meine Theorie, nicht in einem Wort des Herrn. Aber meine Theorie ist, weil die Frauen zu dem schwächeren Gefäß dazugehören. Und da gibt es eine Verheißung, dass Gott den Schwachen besonders sich annimmt. Ja, dass er denen besonders gnädig ist. Und das ist meine Theorie. Auch wenn die anderen das nicht glauben, aber ich glaube, dass die Frauen einfach demütiger sind wie Männer. Weil Männer glauben, die haben es in der Hand. Sie sind stark genug, sie können das selber noch machen. Und erst wenn sie zusammenbrechen und merken, es funktioniert gar nicht, dann beugen sie sich. Da haben die Frauen einen kürzeren Weg. Allein von ihrer Beschaffenheit, ihrer Schwachheit her, sind sie dann nicht so sehr in diesen Gedanken gefangen. Das ist aber meine Theorie. Und von daher freue ich mich über alle Frauen. Weil ihr einfach eine gute Voraussetzung habt, um das Evangelium aufzunehmen. Gott sei Dank, dass er die Frauen gebraucht, um die Männer dann zum Evangelium zu führen. Hier finden wir Frauen und in interessanter Weise eine Randbemerkung, eine Randnotiz. Wer waren sie? Es werden nur ein paar genannt und es ist interessant natürlich, wer sie sind. Ich will nur ein paar Gedanken euch zum Schluss weitergeben. Und es wird eine genannt, Maria Magdalena. Wir kennen diesen Namen. Die heißt so, weil der Ort, woher sie kam, aus Magdala war. In der Nähe am See Genezareth, am Ufer. Da kam sie. Es ist die Frau, die mit 7 Dämonen besessen war, die Jesus geheilt hat. Und wisst ihr, was es war? Die Folge, sie folgte Jesus und diente ihm, als er in Galiläa seinen Dienst ausgeübt hat. Sie folgte ihm und diente. Und wie hat sie ihm gedient? Verzeiht mir und ich hoffe, ihr versteht es nicht falsch. Sie kochte. Sie wusch die Wäsche. Sie machte diesen Dienst. Sie war eine Jüngerin und hat diesen demütigen Dienst getan und sie nicht sie allein. Ich habe mich gefragt, wie haben die gegessen? Was haben sie mit ihren Klamotten gemacht? Die waren ja permanent unterwegs. Die 12 Apostel waren nicht alleine, die Jesus nachfolgten. Darf ich so sagen? Ein paar Mütter sind mitgegangen. Schaut mal, wer war noch dabei? Eine weitere. Es gab ganz viele Marias. Ganz viele Marias. Ein bekannter Name, ein geläufiger Name. Und viele Nachfolger Jesu hießen Maria. Und eine weitere Maria war dabei. Jakobus des Kleinen. Das war ein Apostel. Also nicht Jakobus, der Bruder von Johannes, sondern es ist ein anderer Jakobus mit dem Beinamen der Kleine. Und seine Mutter folgte auch. Ob er sie gefragt hat, Mama, kannst du mitkommen? Kannst du für mich sorgen? Nein, sie folgten Jesus und nicht ihren Söhnen. Vielleicht dachten sie es nicht schlecht, auch unseren Kindern weiter zu dienen. Aber nicht nur sie, sondern die Mutter von Jakobus und Johannes auch. Die hieß Salome. Ich dachte, was für ein herrliches Bild. Die Mütter, die Eltern, die wirklich, sie sagen nicht, was folgst du Jesus? Du bist nie da. Was ist mit unserer Firma? Fischereibetrieb geht zugrunde, die Netzen werden nicht repariert. Und dieser Jesus streucht hier darum in der Gegend, 3 Jahre lang sehen wir euch nicht. Nein, sie geht sogar mit und dient ihm. Dient ihm, dient den Aposteln, die kochen für sie, sie sorgen für sie. Und wenn die Gelegenheit es gibt, sitzen zu sein, Füßen und hören zu. Herrlich. Aber hier heißt das, sie stehen auf Abstand. 2 Gedanken dazu. Ich rechne es ihnen zu, sie stehen da und sie werden erwähnt, die Apostel nicht. Wir wissen, dass Johannes dabei war. Denn Jesus sagt Johannes und befiehlt die Mutter von ihm an. Das ist im Johannesevangelium. Aber sie sind da, die Apostel werden hier nicht erwähnt. Aber sie stehen auf Abstand und das erzeugt Skepsis. Während der Hauptmann, heißt es, dabei stand, ihm gegenüber und ihn sah, wie er verschied, löste in ihm das Glauben aus. Sie stehen auf Abstand und sie können das nicht einordnen. Sie können das nicht verstehen. Warum? Wieso? Das kann doch nicht sein. Und es kommt Zweifel, Ungewissheit, Unverständnis. Und es braucht vieles, bis Jesus sie davon überzeugt, ich bin's, ich bin's. Aber wisst ihr, warum sie jetzt erwähnt werden? Und das ist der Hauptgrund. Und damit schließe ich heute und habe wieder gewaltig überzogen. Wisst ihr, warum hier Jesus sie erwähnt? Wer sind die Ersten, die Jesus nach der Auferstehung begegnet? Wer ist die Erste, die Jesus in der Auferstehung sieht? Maria Magdalena. Warum werden sie hier explizit erwähnt? Weil nachher sind es die, die ihn dann salben wollen. Sie folgen bis ins Grab, gucken, wo hingelegt. Sie sind die Ersten, die begegnen. Sie sind die ersten Zeugen des Evangeliums. Sie sind die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu. Frauen. Frauen. Das werden wir uns anschauen ab Vers 42, Kapitel 16. Ich möchte euch einladen zum Gebet. Stehen wir auf. Wer ein Gebet auf dem Herzen hat, wehrt nicht dem Geist Gottes.